Ich glaube, dass unsere Bäder und unsere Standorte auch Orte der sozialen Begegnung sind. Und von daher haben sie eben hier auch eine Aufgabe in dieser Stadt. Und bei uns ist am Ende, wenn man ins Schwimmbad kommt, irgendwie jeder gleich. Also das Portemonnaie oder sonst irgendwas oder wie ich wohne, ist alles gleich, weil alle treten da irgendwie in Badebekleidung auf.
Hallo und willkommen zu einer weiteren spannenden Folge unseres Podcasts Hallo Hamburg, Stadt neu bauen. Mein Name ist Sabine de Boer, ich bin die städtebauliche Leiterin der EBA Hamburg und in unserem Podcast geht es um aktuelle Themen der Stadtplanung und Stadtentwicklung. Heute dreht sich alles um das Thema Wasser, aber diesmal nicht von oben in Form von Starkregen, sondern ums Schwimmen. Etwa 45.000 Quadratmeter Gesamtwasserfläche umfassen die 20 Hallenbäder und 4 Freibäder Hamburgs. Rund 4,2 Millionen Menschen besuchen diese jährlich. Unser heutiger Gast hat sie alle im Blick. Er ist seit 13 Jahren Geschäftsführer von Bäderland Hamburg, Dirk Schumacher. Als zentrale Figur im Bereich der Freizeit- und Erlebnisbäder hat er das Unternehmen maßgeblich mitgeprägt. Unter seiner Leitung hat Bäderland nicht nur zahlreiche innovative Projekte umgesetzt, sondern auch einen klaren Fokus auf Nachhaltigkeit, Modernisierung und die Weiterentwicklung von Freizeitangeboten im Wassersektor gelegt. Heute erfahren wir, wie Dirk Schumacher den Spagat zwischen traditionellem Badeerlebnis und den Anforderungen der Zukunft meistert, welche Herausforderungen er dabei sieht und welche Visionen er für die Hamburger Bäderlandschaft hat. Herzlich willkommen, Herr Schumacher.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Schön, hier zu sein.
Herr Schumacher, bevor wir mehr über Ihre Arbeit erfahren, wie sieht denn ein typischer Tag in Ihrem Leben aus? Schwimmen Sie jeden Morgen eine Bahn?
Ja, schön wär's, aber ich bin so gar nicht der frühe Morgentyp. Also wir haben ja einen Schwimmclub für unsere Bäder in Hamburg, wo man jeden Morgen seine Bahn ziehen kann. Ich bin eher der Typ, der dann abends gerne geht und sich nochmal sportlich betätigt. Also morgens eher nicht, abends gerne mal.
Super. Haben Sie ein Lieblingsbad in Hamburg?
Das ergibt sich eigentlich ein bisschen aus der räumlichen Nähe. Ich wohne in Hohenfelde und da ist die Alsterschwimmhalle natürlich überhaupt nicht weit, aber auch die Bartotherme ist nicht weit in Barmbek und das Holthusenbad in Eppendorf ist auch nicht weit. Also das sind alles so Bäder, die ich ziemlich gut erreichen kann von meinem Standort. Von daher bringt es das einfach mit sich, dass ich die häufiger aufsuche als manche andere Bäder. Wir haben ja auch in anderen Stadtteilen sehr schöne Bäder, aber das Parkbad in Volksdorf ist doch echt weit von Hohenfelde.
Ja, Gott sei Dank hat Bäderland ja in allen Stadtteilen Orte zum Schwimmen, sodass sich jeder da, wo er gerade auch lebt in Hamburg, schwimmmäßig betätigen kann. Nun beenden Sie im Sommer 2025 nach 13 Jahren Ihre aktive Berufstätigkeit. Welche Höhepunkte und Herausforderungen prägten denn Ihre Bäderlandlaufbahn?
Ja, da gibt es sicherlich einige, über die man reden könnte, wenn wir vielleicht mal mit dem Stichwort Herausforderungen anfangen. Die Corona-Zeit war sicherlich eine ganz, ganz maßgebliche Herausforderung in der Bäderlandgeschichte. Von einem Tag auf den anderen alle Anlagen zu schließen, in mehrmonatige Schließphasen zu gehen, plötzlich mit so Stichworten wie Kurzarbeit zu tun haben, was wir gar nicht kannten in der Bäderlandgeschichte, all diese Dinge. Das sind doch sehr, sehr große Herausforderungen gewesen. Auch dann diese stückweisen und sukzessiven Öffnungsgeschichten, wo wir manchmal am Freitagnachmittag noch nicht wussten, unter welchen Vorzeichen wir eigentlich in der Folgewoche den Badebetrieb für uns organisieren müssen. Das sind schon sehr, sehr schwierige Zeiten gewesen, das muss man tatsächlich sagen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich durch manche ja namhafte Badprojekte in den letzten 13 Jahren auch sehr, sehr schöne Erlebnisse in die Bäderlandgeschichte schreiben können. Das jüngste Projekt, die Alsterschwimmhalle, die wir eben Ende 23 eröffnet haben, das größte Projekt eben auch in der Geschichte von Bäderland mit einem Volumen von über 80 Millionen Euro. Das ist schon auch eine besondere Sternstunde, glaube ich, gewesen in der Bäderlandgeschichte. Und das eben ein bisschen mitbegleiten zu können, stimmt mich durchaus auch dankbar und macht mich zufrieden.
Kommen wir nochmal auf das Thema Corona zurück. Hat sich dann dauerhaft im Bereich des Schwimmbadbetriebes dadurch etwas geändert oder laufen Sie jetzt wieder im Normalbetrieb?
Glücklicherweise sind wir wieder im Normalbetrieb angekommen. Das war ja keinesfalls sichergestellt nach Corona und was diese ganze Pandemiephase ja auch in den Köpfen von Menschen, auch einer Großstadt, gemacht hat. Das wussten wir gar nicht, wie lange sowas bleiben wird. Also wir hatten ja irgendwie während Corona gelernt, Menschenansammlungen bitte tunlichst zu meiden. Das ist ja in einem Schwimmbad unvermeidlich, dass sie auf andere Menschen treffen. und am Wochenende manchmal auch auf mehr Menschen. So, aber ich bin sehr froh, dass wirklich die Hamburgerinnen und Hamburger ihre Schwimmbäder nach Corona nicht vergessen haben, sondern dass sie wirklich auch alle wiedergekommen sind und dass wir mittlerweile auch wieder auf dem Vor-Corona-Niveau mit den Besucherzahlen angekommen sind. Und auch der Start in diesem Jahr 2025 bestätigt das nochmal, dass die Menschen wirklich zahlreich zu uns kommen und unsere Angebote nutzen.
Mich würde auch noch mal interessieren, Hamburg mit anderen deutschen Metropolen zu vergleichen. Also Hamburg, hatte ich anfangs gesagt, 20 Hallen und 4 Freibäder. Wie steht Hamburg im Vergleich zu anderen deutschen Städten da? Sind wir eigentlich gut ausgestattet? Wie kann ich das einschätzen?
Ja, das ist immer die Frage, worauf man so guckt. Und so richtig gute Vergleiche haben ja auch immer den Nachteil, dass sie dann doch irgendwie hinken. Aber ich glaube, wir können insgesamt schon mal sagen, wir haben hier in dieser Stadt einen Bäderbestand, den wir im Unterschied zu manch anderer großen Stadt in Deutschland regelmäßig instand gehalten haben, so dass wir nicht vor großen Sanierungsstaus oder anderen Herausforderungen stehen, die dann auch in Zeiten knapper öffentlicher Mittel dann umso schwieriger zu lösen sind. So, und von daher kann man schon sagen, wir haben hier über die gesamte Fläche von Hamburg ein Angebot, das auch nicht gleichförmig ist, sondern auch ein paar Schwerpunkte über die Stadtfläche eben auch setzt. Und regelmäßig sind hier auch Neubauprojekte realisiert worden in den letzten Jahren. Wir haben Wasserfläche, die wir ganzjährig nutzen, in den letzten Jahren auch immer stetig erhöht. Das heißt, wir schließen hier keine Bäder. Das ist ja auch immer in unserer Branche und wenn die Medien auf unsere Branche gucken, immer so eine geflügelte Formulierung. Überall in Deutschland werden Bäder geschlossen. Das ist in Hamburg zumindest nicht zutreffend. Wir haben da, wo wir tatsächlich Standorte mal geschlossen haben, dann an gleicher oder benachbarter Stelle dann neu eröffnet, haben Großes dann auch gemacht, also Wasserflächen vergrößert, um sie dann ganzjährig nutzen zu können. So, wir haben insgesamt ja über 20 Hallenbäder. Wir haben 4 Sommerfreibadstandorte. Wir haben an Hallenbädern auch noch Freibadteile, die dort dran sind. Wir haben Ganzjahresfreibäder, also 25 Meter Becken. So, das ist ein sehr breites Angebot, was quer durch die ganze Stadt geht. Und ich glaube, wir sind damit in Hamburg, die ja eine weltoffene, moderne Großstadt ist, mit diesem Angebot passend aufgestellt.
Super. Bäderland ist der flächenmäßig größte Freizeitanbieter der Hansestadt. Aber Schwimmbäder sind ja nicht nur Sportstätten, sondern auch Orte für Gesundheit, Begegnung und Erholung. Wie sehen Sie eigentlich die Rolle von Schwimmbädern in der Förderung des gesellschaftlichen Zusammenhalts, in der Integration von unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen? Welche Rolle hat Bäderland da?
Ja, also ich glaube, dass unsere Bäder und unsere Standorte auch tatsächlich Orte der sozialen Begegnung sind. Und von daher haben sie eben hier auch eine Aufgabe in dieser Stadt. Und bei uns ist am Ende, wenn man ins Schwimmbad kommt, irgendwie jeder gleich. Also das Portemonnaie oder sonst irgendwas oder wie ich wohne, ist alles gleich, weil alle treten da irgendwie in Badebekleidung auf und sind von daher irgendwie gleichgestellt. Das gilt natürlich immer, solange sich alle auch respektvoll miteinander verhalten. Auch das ist, glaube ich, etwas, was man in Bädern gut lernen kann. Es gibt Regeln, wie man unsere Bäder nutzt, Dinge, die gehen und Dinge, die nicht gehen. Und solange alle sich mit diesen Regeln auseinandersetzen und sich danach verhalten, sind das, glaube ich, Orte, wo man sich einfach gut aufhalten kann, wo man Freizeit gestaltet, wo man Sport macht, wo Familie Zeit verbringt miteinander. Also durchaus wichtige Orte hier auch in so einer Großstadt, in so einem Sozialraum.
Eine Regel kenne ich noch von früher. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Man durfte nie vom Beckenrand springen. Gibt's das noch?
Nach wie vor ein Thema, genau. Ist hilfreich, wenn man das nicht tut, weil es einfach ein Sicherheitsargument ist, ja. Also weil sie nie ausschließen können, dass sie jemandem irgendwie vor die Schwimmbahn springen oder möglicherweise sogar auf den Kopf und es dann zu Verletzungen kommt. Also das gilt immer noch.
Okay. Kommen wir nochmal auf die soziale Funktion von Schwimmbädern zurück und beleuchten mal ein konkretes Beispiel in einem etwas sozial schwachen Stadtteil. Und zwar das Freibad im Ostdorfer Born. Das kennen wahrscheinlich nur wenige Hamburgerinnen und Hamburger. Aber ich gehe dort schwimmen und ich bete jedes Jahr, dass dieses Bad nicht geschlossen wird, weil ich denke immer, oder so sieht es zumindest für mich aus, dass da doch ein kleiner Sanierungsstau ist und das Bad nicht mehr so modern ist. wie vielleicht die neueren Bäder, aber gleichwohl natürlich funktioniert. Wie gehen Sie mit diesen Standorten um? Also wie sieht die Zukunft dieses Freibads aus? Also es ist ja absolut wichtig, wenn man mal sieht, wer geht da schwimmen, wie sieht es in den Ferien da aus? Man hat nicht komplett so Öffnungszeiten von morgens bis abends, sondern nur an bestimmten Tagen, mal hier, mal da. Also ist es nicht so ganz greifbar für die Schwimmer rundherum. Was machen Sie mit diesem Bad oder wie gehen Sie damit um?
Also erstmal die gute Nachricht, das Bad wird nicht geschlossen. Das darf ich Ihnen gleich mal sozusagen firsthand berichten.
Ach, da fällt mir ein Stein vom Herzen.
Das ist überhaupt nicht geplant, sondern dieser Standort wird weiter aufrechterhalten. Und wir haben auch immer wieder, gerade auch in Sommerfreibädern, vor Beginn einer Saison immer wieder Instandhaltungsarbeiten, um so ein Bad auch dann für die Saison fit zu machen. Wir haben zum Beispiel das ganze Becken im Freibad Osdorfer Born vor ein paar Jahren mal einmal komplett neu ausgekleidet. So, also Sie sehen, das ist so, aber jetzt muss man das mal ein bisschen differenzieren. Natürlich ist das ein wichtiges Angebot, auch gerade in einem Stadtteil, der sozial nicht so ganz leicht ist. Aber wir dürfen auch nie vergessen, dass es ein wetterabhängiges Angebot ist. Und von daher dürfen wir vielleicht auch die Bedeutung nicht überschätzen solcher Standorte. Aus diesem Grund gibt es für uns bei Bäderland eigentlich seit vielen Jahren eine Strategie, die wir verfolgen. Und diese Strategie lautet, dass wir gerne ganzjährig nutzbare Wasserfläche hier vergrößern möchten in dieser Stadt, weil sie das ganze Jahr auch einen sozialen Nutzen erfüllt und eben nicht nur dann, wenn die Sonne scheint. Und wir stellen ja fest, in Hamburg sind wir auf einem breiten Grat, wo das im Sommer nicht immer zuverlässig klappt in den Sommermonaten mit der Sonne. Da müssen wir uns manchmal auf Wetterkapriolen einstellen. So, und von daher muss man sagen, gerade auch vor dem Hintergrund, dass Wasserflächen als Sport- und Freizeitflächen immer im Investment besonders teuer sind, muss es eigentlich unser Bestreben sein bei solchen Projekten, solche Flächen so groß wie möglich zu nutzen, so umfangreich wie möglich zu nutzen. Und das gelingt natürlich am besten, wenn es eine ganzjährige Nutzung gibt dafür. Gleichwohl gibt es diese Sommerstandorte, die wir instand halten und am Laufen halten. Und das gilt sowohl für das Freibad Osdorfer Born, dann gibt es nicht weiter von das Freibad Marienhöhe und weitere Standorte.
Ich verstehe, was Sie sagen, dass man viel Wasserfläche haben muss, um die ganzjährig zu nutzen. Aber wenn es in Hamburg heiß ist, wir haben auch heiße Sommertage und das wird ja auch immer mehr, sind diese Bäder, die ja nicht nur Wasserfläche haben, die haben ja auch viel Wiese drumherum, die haben Freizeitmöglichkeiten, Spielangebote für Kinder, das sind absolut wichtige Orte für Menschen, die sich keinen Urlaub leisten können, ja. Die gehen dann den ganzen Tag dahin, wie früher, essen Pommes, Eis, gehen schwimmen. Also ich glaube, das darf man nicht unterschätzen, wie viel Qualität das auch mit sich bringt, auch wenn die nicht 364 Tage geöffnet haben. Ne?
Das ist in den Sommerferien sicherlich ein Thema und deswegen haben wir sie ja auch in diesen Zeiträumen schwerpunktmäßig auch komplett auf und versuchen da eben dieses Angebot auch zu schaffen. Es ist zudem auch ein sehr preismäßig sehr niederschwelliges Angebot. Unsere Sommerfreibäder haben unschlagbar günstige Preise. Da kann eigentlich keiner mehr sagen, dass das irgendwie eine Hürde darstellt, dass man nicht mehr ins Schwimmbad kommt. Das, glaube ich, ist nicht der Fall hier in Hamburg. So, von daher haben Sie in diesem Zeitraum sicherlich Ihren Nutzen und Ihre Daseinsberechtigung, aber es ist eben genau beschränkt auf diese relativ kurze Sommerzeit.
Sie haben gerade gesagt, es sind Orte, wo viele Menschen aufeinandertreffen. Sie sind alle gleich, weil sie alle im Bikini, Badehose, Badeanzug kommen, aber es kommt sicherlich doch auch mal zu Konflikten unter den Besuchenden. Haben Sie damit schon mal Erfahrung gemacht und wenn ja, wie gehen Sie damit um?
Ja, also natürlich haben wir immer ein Thema da, wo viele Menschen irgendwie zusammenkommen und irgendwo Regeln gelten sollen, damit es allen gut geht. Da haben wir auch immer ein Konfliktpotenzial. Wir müssen allerdings dazu sagen, im Unterschied zu manch anderem, was man so in Sommermonaten aus anderen Städten hört und was die Medien so berichten, haben wir hier in Hamburg vergleichsweise Ruhe. Also wir brauchen hier in Hamburg keine Hundertschaft der Polizei, um irgendwelche Freibäder zu räumen. Das ist uns völlig unbekannt. sondern wir haben hier eine Situation und, glaube ich, auch eine Stimmung in der Stadt insgesamt, die ein bisschen diese Eskalation doch irgendwie unten hält. So, das vielleicht hat es auch damit zu tun, dass Hamburg schon immer eine sehr weltoffene Hafenstadt gewesen ist, dass bei uns so Toleranz einen anderen Stellenwert hat, als es vielleicht woanders der Fall ist aufgrund dieses Hafens und der Internationalität. Das kann durchaus sein. Aber vor allem glaube ich, dass es auch damit zu tun hat, dass wir auch unsere Teams entsprechend schulen. Die haben entsprechende Schulungsangebote vor der Saison, wie man auch gerade in Konfliktsituationen, wie man Deeskalationsstrategien eben auch in der Kommunikation einsetzt. Und wir haben auch immer wieder, vielleicht auch gerade an Standorten, die etwas schwieriger sind, unsere Teams mit Menschen, die in dem Stadtteil wohnen. Das macht einen Unterschied, weil man kennt eben dann diesen Stadtteil. Man weiß, wie das da so tickt, und dadurch, glaube ich, können unsere Teams besser auf die Gäste eingehen, wenn sie eben dort selber verortet sind, als wenn sie da irgendwie immer aus einem anderen Stadtteil jeden Tag da irgendwie durch halb Hamburg fahren würden. So, und das ist, glaube ich, auch nochmal ein Vorteil. Und da klopfen wir dreimal auf Holz, dass das bisher alles so ist, wünschen uns, dass das auch weiter so bleibt hier in Hamburg.
Ja, das kann ich auch bestätigen. Ihre Teams sind sehr gut ausgebildet. Ich habe das auch schon erlebt, dass es Streit gab, aber die Art und Weise, wie dieser Streit in den Bädern gelöst wurde, oder auch die Ansprache der Streitenden, das war also wirklich auf Augenhöhe, und jeder hat verstanden, was man darf und was man nicht darf, und dann war es innerhalb von 5 Minuten gut. Also das habe ich sehr positiv erlebt. Schwimmen ist ja eine lebenswichtige Fähigkeit auch. Wie wird eigentlich in Hamburg sichergestellt, dass alle Kinder in Hamburg auch Zugang zum Schwimmunterricht bekommen? Das ist eine Aufgabe der Schulen, aber Sie arbeiten ja eng mit den Schulen zusammen. Wie wird das organisiert?
Das ist tatsächlich in Hamburg etwas Besonderes, wo andere Städte auch immer wieder nach Hamburg blicken und fragen, Mensch, wie macht ihr denn das? Und unseren Ansatz sehr spannend finden. Der Ansatz ist in Hamburg besonders gut zu realisieren, weil wir ein Stadtstaat sind. So, das heißt, wir sind hier sehr kompakt, auch auf einer Fläche. Das ist in einem Flächenland dann nicht mehr ganz so einfach, wo ja Land und Kommune dann auch unterschiedliche Ebenen sind. So, aber wir haben das in Hamburg hier tatsächlich so organisiert, dass im Rahmen des Schulunterrichtes in der Grundschule ein verpflichtender Schwimmunterricht stattfindet. Das ist eine Dienstleistung, die wir für die Schulbehörde erbringen. Das heißt, die Klassenverbände kommen in unsere Bäder. Wir übernehmen dort, und unsere Schwimmlehrerinnen und Schwimmlehrer machen dann mit den Klassen entsprechenden Schwimmunterricht. Das findet über 2 Schulhalbjahre statt und ist dann immer, also für die 3. und 4. Klassen jeweils, und immer dann mit dem Ziel verbunden, die Schwimmfähigkeit eben herzustellen am Ende dann dieses Zeitraums. Man muss auch dazu sagen, das gelingt tatsächlich in Hamburg auch deutlich besser als woanders. Auch da hören wir ja immer, das ist auch immer in den Medien gerne so ein geflügelter Begriff, die Hälfte der Kinder können irgendwie nicht mehr schwimmen. Das wird dann immer so pauschal über alle ausgeschüttet. Bei uns ist das tatsächlich anders. Wir haben deutlich höhere Erfolgsquoten bei unserem Schwimmen. Und dann darf man nicht vergessen, dass jenseits des Schulschwimmen wir ja auch eine eigene Bäderland-Schwimmschule haben, die auch dann Angebote macht, auch gerade wenn Kinder so im Bereich 5, 6 Jahre, da geht es eigentlich los. Und das ist auch eine sehr erfolgreiche Schwimmschule, ein Konzept, das wir auch immer wieder anpassen an die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse. Da hat es gerade vor 2, 3 Jahren wieder einen Neustart gegeben, um eben das Neueste an Know-how eben dort hineinzubringen. Es gibt auch in Zusammenarbeit mit der Stadt für all die, die mit diesen Angeboten es noch nicht geschafft haben, weitere Angebote, die auch gefördert werden. Ja, also auch es gibt immer wieder Möglichkeiten, wenn ich nach Abschluss der 4. Klasse das mit dem sicheren Schwimmen noch nicht geschafft habe, dann wird das auch weiter gefördert. Es gibt Möglichkeiten, bei uns nochmal extra Kurse zu machen. Es gibt soziale Einrichtungen wie zum Beispiel Mensch Hamburg, die Schwimmkurse sponsern, gerade auch für diejenigen, die sich das vielleicht nicht leisten können. Wobei man auch sagen muss, dass gerade bei uns die Bäderland Schwimmschule auf einem Preisniveau ist, das ganz bewusst niedrig gehalten wird, um diese Schwelle nicht so hoch zu werden. Also wir sehen das bei privaten Schwimmschulen, wenn man da mal so ein Benchmark macht, da sind wir mit unserem Preisniveau wirklich niederschwellig, damit das gelingen kann. So, das sind alles Bemühungen, damit das gelingt in einer Stadt, die durchzogen ist von Wasser, dass Kinder schwimmen lernen. Und ich glaube, die höheren Erfolgsquoten, als wir sie im Bundesdurchschnitt haben, geben uns auch recht, dass wir da ein gutes Konzept fahren.
Das hört sich gut an. Und wenn die Kinder ihre Schwimmkurse erfolgreich beendet haben, bei Ihnen haben sie alle Seepferdchen oder was haben die dann?
Also Seepferdchen ist die erste Stufe, aber der sichere Schwimmer ist dann erreicht, wenn man ein Bronzeabzeichen macht. Das ist dann die nächste Stufe. So, da gehen wir dann alle davon aus, dass man sicher schwimmen kann. Beim Seepferdchen kann sich das Kind über Wasser halten, aber das ist noch nicht das, was wir wollen. Also ein Bronzeabzeichen ist auf jeden Fall anzustreben.
Okay. Hamburg ist ja eine wachsende Stadt und wir als IBA Hamburg tragen ja auch zur wachsenden Stadt bei. Wir entwickeln neue Quartiere, unter anderem auch in Oberbillwerder. Dort entsteht ein ganz neuer Stadtteil und dort wird es auch aus einem Wunsch aus der Bürgerbeteiligung ein Schwimmbad geben. Können Sie uns kurz erläutern, was für ein Bad geplant ist und wie die aktuellen Vorbereitungen für dieses Schwimmbad aussehen?
Ja, da hat es ja in den letzten Jahren auch sehr intensive Diskussionen gegeben. Ich finde, immer dann, wenn wir über Stadtentwicklung sprechen und auch über die Frage, wo soll denn vielleicht ein neues Bad entstehen, da gibt es immer ein paar wichtige Fragen, die in diesem Zusammenhang also idealerweise mit beantwortet werden müssen. Und eine der wichtigsten Fragen ist die Frage des Bedarfs. Bäder sind, wie ich vorhin schon sagte, relativ teure Bauten, die einfach mit zu den teuersten Sport- und Freizeitflächen gehören. Und ungefähr 2/3 der Lebenszykluskosten eines Bades entstehen beim Betrieb des Bades. So, das heißt, wir sind alle besonders gefordert, wenn so eine Investition ansteht und wir damit auch die Lebenszykluskosten auslösen über den ganzen Zeitraum, uns sehr genau zu verständigen, wo soll so ein solches Schwimmbad entstehen und was für einen Bedarf haben wir und wie soll es dimensioniert sein. So, das sind Fragestellungen, die wir in den letzten 2-3 Jahren sehr intensiv für Oberbillwerder auch diskutiert haben. Da gibt es jetzt eine Festlegung, dass in diesem Stadtteil, der ja auch sehr sportbetont sein soll, Active City Stadtteil ist ja so die Begrifflichkeit auch dazu, dass wir eben ein Schwimmbad haben wollen, das ein 25 Meter Becken hat mit 5 Bahnen und ein zusätzliches Leerschwimmbecken erhält. So, damit sind alle Möglichkeiten vorhanden, erstens schwimmen zu lernen, aber auch sportlich sich zu betätigen an diesem Standort, auch nicht nur mit Bahnschwimmen, sondern auch mit diversen Kursangeboten im Wasser, die wir ja auch in anderen Standorten haben. Und so, glaube ich, diesem Stadtteil dann auch nochmal diesen sportlichen Support zu geben, der vielleicht jetzt dann auch da nur von Bäderland kommen kann, weil wir nun mal die Wasserflächen dieser Stadt hier auch bauen und betreiben. So, und dann mit den anderen Partnern zusammen, die dann ja diesen Stadtteil auch zu einem, glaube ich, ganz besonderen Stadtteil machen.
Genau, das passt sehr gut in unsere Active City Strategie, ist einer der ersten Bausteine, die in Oberbillwerder realisiert werden. Und alle, die dann ganz früh schon ins Quartier ziehen, können direkt bei ihnen schwimmen. Also was Besseres kann man sich eigentlich nicht vorstellen, einmal über die Straße und direkt schwimmen zu gehen. Können Sie uns noch mal einen Ausblick auch auf zukünftige Projekte geben? Wir entwickeln ja noch mehr Quartiere, zum Beispiel in Fischbeker Räten, in dem Stadtteil Neugraben-Fischbek. Dort gibt es ja auch den gemeinsamen Wunsch der Politik aus Harburg und auch aus Neu-Wulmsdorf für ein Schwimmbad. Mhm. Wie sieht es denn dort aus? Wie weit sind Sie da?
Ja, auch da sind wir tatsächlich in Gesprächen. Da sind wir aber noch nicht ganz so weit, dass wir eine Verständigung eigentlich haben. Denn die Rahmenbedingungen sind hier ungleich schwieriger. Hier geht es eigentlich darum, ein interkommunales Badprojekt zu realisieren, was an sich eigentlich eine sehr spannende Projektidee ist. Dafür gibt es allerdings auch wenig Vorbilder in Deutschland. Also wir können uns an wenig orientieren, weil das eher Seltenheitswert hat. So, und man muss sagen, ein solcher Standort, den komplett neu zu entwickeln, vor dem Hintergrund der Bäderlandschaft, die es dort gibt in dem Raum Neugraben und Neu-Wulmsdorf, macht am Ende nur Sinn, wenn wir diese vorhandenen Standorte auf einen neuen vereinen. So. Dazu hat es auch vor ein paar Jahren mal eine Machbarkeitsstudie gegeben, die kam auch zu einem ganz positiven Ergebnis, dass das möglich ist. Es haben sich nun auf Seiten von Neu-Wulmsdorf ein paar Rahmenbedingungen verändert, was das dortige eigene Hallenbad angeht, die jetzt einfach die Diskussion nochmal ein bisschen herausfordernder machen, wie man das gestalten kann. Das ist ein laufender Prozess, in dem wir stehen. Und auch hier gilt, was ich vorhin schon sagte, wir müssen sehr genau hinsehen, was der tatsächliche Bedarf ist. So wünschenswert es ist, in jedem Stadtteil so ein schönes Bad zu haben, so sehr müssen wir gucken, was der wirkliche Bedarf ist, weil wir brauchen Bäder, die auch gut ausgelastet sind, die entsprechend ihr Geschäft machen können, damit es auch langfristig wirtschaftlich Bestand hat, dieser Standort. Das ist das, was, glaube ich, ganz wesentlich ist. Denn es gibt eine Fülle von Beispielen in ganz Deutschland und die wollen wir hier in Hamburg überhaupt nicht wiederholen, wo mit großer Begeisterung tolle Badprojekte irgendwie im politischen Raum erdacht worden sind und irgendwoher auch Fördermittel aufgetrieben worden sind. Und dann ist das irgendwo gebaut worden, aber eigentlich alles am Bedarf vorbei, weil keiner die richtigen Fragen gestellt hat. Und dann ist irgendwann nach 10, 15 Jahren der Standort in Gefahr gewesen, weil man kein Geld für Instandhaltung, für Modernisierung hatte und die Energiekosten zu teuer geworden sind und so weiter.
Ja. Aber wenn man so ein bisschen in die Zukunft schaut, können sich Bedarfe ja auch ändern. Es können ja auch mehr Bedarfe entstehen. Gerade in diesen Teilen von Hamburg entwickeln sich neue Quartiere und der Bedarf wächst. Also wenn man ein bisschen zukunftsorientiert plant, könnte ich mir schon vorstellen, dass da ein Bedarf besteht und dass sie einfach die Verhandlungen mit Neu-Wulmsdorf weiterführen, um dann dort irgendwann das schöne Schwimmbad am Stadtrand zu planen. Und interkommunal, das ist ja jetzt auch keine Raketenwissenschaft. Neu-Wulmsdorf liegt ein Kilometer weiter. Also wir machen das immer so mit sogenannten Letter of Intents, wo wir erstmal so vereinbaren, wer macht was und so weiter. Also ich denke mal, das kriegen sie schon in den Griff.
Also da sind wir auch mitten in den Gesprächen, wie gesagt. Wir sind bloß überhaupt nicht am Ende, weil es noch zentrale Fragestellungen gibt, die zu beantworten sind. Das wird sicherlich auch noch dauern und Sie haben natürlich recht, natürlich ändern sich Bedarfe und man muss auch mit Blick auf die Zukunft eine gewisse Flexibilität haben. Das ist ja auch der Grund, warum wir in ganz Hamburg in den letzten Jahren eben Wasserfläche ausgeweitet haben, auch im Raum Süderelbe, unser Projekt Mittsommerland, das ist ja gerade das nächste große Projekt, das wir jetzt realisieren, wird ja die Wasserfläche gerade auch für das sportliche Schwimmen und das Schwimmlernen eben deutlich ausgeweitet, indem eine zusätzliche Halle angebaut wird mit einem Becken 4x25 Meter.
Na gut. Sie haben vorhin gesagt, wenn man Schwimmbäder baut, 2/3 der Kosten liegen im Betrieb hinterher, wenn sie fertig sind und fertiggestellt sind. Aber Sie haben auch gesagt, es sind sehr teure Gebäude. Wenn wir mal das Thema Nachhaltigkeit und klimafreundliche Schwimmbäder uns vor Augen führen, gibt es so Best-Practice-Beispiele in einer Stadt oder auf einem Land, das Sie als Vorbild für innovative und nachhaltige Schwimmbadkonzepte nutzen, für sich hier als Bäderland Hamburg?
Ja, da müssen wir gar nicht so weit gucken. Wir können da gerne im Bereich südlich bleiben. Da gibt es die Schwimmhalle Inselpark. Das ist unsere eigene Schwimmhalle, die haben wir ja damals im Rahmen der IWA-Ausstellung ist dort ein neues Bad, ein neuer Standort entstanden. Und dieses Bad hat im Grunde das, was damals im Grunde sehr ungewöhnlich war, nämlich Passiv-V-Standard. So, und da sieht man schon, dass uns gerade vor dem Hintergrund unseres Wissens, dass Bäder teure Standorte sind und auch Betriebskosten immer enorm sind, da sieht man, dass wir diesem Gedanken nach Effizienz und Nachhaltigkeit schon seit vielen Jahren verpflichtet sind. Also Bäder sind wirklich Hightech-Gebäude geworden. Das ist ganz anders, als man das in den 60er Jahren so kannte, als Energie auch noch nichts kostete. Da war das alles egal. Also wann immer wir heute Bäder bauen oder instand setzen, eine große Sanierungsmaßnahme machen, sind energetische Maßnahmen selbstverständlicher Teil dieses Projekts. Da geht es immer sowohl um die Gebäudehülle, die energetisch ertüchtigt wird, aber auch um ganz viel Technik im Keller. Ich mache mal so das Beispiel, also wir versuchen gerade in solchen neuen Badprojekten allem, was das Bad verlässt, jedes letzte Grad Wärme zu entziehen, um es wieder nutzen zu können für das eigene Gebäude, anstatt das einfach alles, das Gebäude verlassen zu lassen. Das ist früher üblich gewesen, aber heute versucht man das eben hinzubekommen. Und das machen wir auch mit, glaube ich, durchaus sichtbaren Erfolgen. Ich will mal so ein Beispiel nehmen, gerade die Alsterschwimmhalle, unser letztes großes Projekt. Da haben wir ja die Wasserfläche um gut 20% vergrößert. Wir haben aber den Wärmebedarf in dieser neuen Anlage gegenüber der alten Anlage um 30% reduziert. Und dieses Jahr, 25, ist jetzt eigentlich nach dem ersten vollen Betriebsjahr das Jahr, wo unsere Ingenieure jetzt an die Feinjustierung der Technik gehen und sagen, da ist noch mal richtig was rauszuholen, da können wir noch mal einsparen, aber das muss man eben mit in längeren Zyklen einfach machen. So, also Sie sehen, da geht heute ganz viel und da sind wir auch unterwegs schon seit vielen Jahren. Und alles, was heute eigentlich State of the Art ist, gerade im Bereich Energieeffizienz, nachhaltiges Bauen und so weiter und für uns wirtschaftlich vertretbar ist, das machen wir in solchen Projekten.
Also Sie gucken gar nicht in andere Städte. Hamburg selbst ist Spitze der Bewegung, wenn es um Thema Nachhaltigkeit und energiesparende Gebäudearten geht. Das ist ja schön, das ist, finde ich, absolut richtig toll.
Ja, ich will zumindest mal sagen, wir sind vorne mit dabei. Ich will nicht sagen, dass wir sehr gleich gut. Die ganz vorne die Spitze, aber wir sind vorne mit dabei. Andere machen sich auch gute Gedanken und haben gute Projekte und machen da was, aber wir sind da durchaus vorne mit dabei.
Ja, super. Sie haben vorhin gesagt, grundsätzlich ist es ja wichtig, dass alle Kinder in Hamburg gut schwimmen können, weil wir eben auch so viele natürliche Gewässer haben in Hamburg und könnten theoretisch nicht nur Bäderland, aber viel Zugang zu natürlichen Gewässern schaffen, wie Alster, Elbe und Kanälen. In der Praxis sind diese Gewässer aber offiziell tabu. Man sieht ganz oft die Schilder Baden verboten. In den heißen Sommermonaten halten sich viele Menschen aber nicht an die Verbote und es kommt häufig zu Badeunfällen. Wie stehen Sie zu diesem Thema? Viele Menschen würden sich doch gerne offizielle Badestellen wünschen. Wenn man mal Hamburg anschaut, die Binnenalster wäre doch eigentlich ideal. Auch im Zusammenhang mit der Umstrukturierung der Innenstadt, weg von Shopping hin zu Freizeit und Aufenthaltsqualität.
Ja, das sind immer wieder Themen, die gerade im Sommer auch immer wieder mal in den Medien gespielt werden. Und ich habe auch nicht das erste Mal die Idee einer Bademöglichkeit in der Binnenalster oder die Außenalster oder irgendwie sowas bekommen und mal gebeten worden, uns mal Gedanken dazu zu machen. Ich habe aus mehreren Gründen da eine gewisse Zurückhaltung. Natürliche Gewässer haben in den allermeisten Fällen ein Sicherheitsthema, dem wir begegnen müssen. Also wenn ich mal das größte Sicherheitsthema, die Elbe und die Strömungen nehme, es ist nicht sehr schlau, da eine öffentliche Bademöglichkeit zu schaffen, weil die Sicherheit derjenigen, die das nutzen, einfach nicht gewährleistet werden kann. Also da müssen wir, glaube ich, auch sehr uns ehrlich machen und sehr strikt sein. Bei anderen Gewässern gibt es Untiefen und sonst irgendetwas. Es gibt Trübungen in den Gewässern, sodass, wenn jemand da plötzlich untergeht, sie den gar nicht mehr sehen können. Also ich kann da eigentlich nur immer dafür werben, sich das sehr genau anzusehen, wo man das macht. Es gibt ja durchaus Badeseen, wo wir auch zumindest am Wochenende eine DLRG-Aufsicht haben, die ein bisschen versuchen, das im Blick zu behalten, um da im Falle eines Unfalls reagieren zu können. Aber wir haben bei allen öffentlichen und natürlichen Gewässern immer genau diese Fragestellung, die im Raume steht und die wir am Ende nicht wirklich vollständig und gut für uns klären können, was diese Sicherheitsfragen angeht. Das ist in einem Schwimmbad natürlich deutlich anders. Alle Wasserflächen werden da von uns immer beaufsichtigt. Es ist immer qualifiziertes Personal vorhanden, um sofort eingreifen zu können. Also ich würde mich insbesondere mit kleinen Kindern in einem Schwimmbad immer wohler fühlen mit meinen kleinen Kindern, als wenn ich zu einem Badesee gehen würde.
Ja, aber tatsächlich ist es ja so, dass die Menschen überall schwimmen. Ob sie das jetzt schwierig oder sicherheitsmäßig relevant finden, ist ja egal. Die Menschen baden in der Elbe, die Menschen springen in der Alster vom Ufer, überall wird geschwommen. Mhm. Ja. Und die meisten, also eigentlich kehren ja auch wieder alle gesund zurück ans Ufer. Ich weiß nicht, ob das die richtige Haltung ist, zu sagen, das ist zu gefährlich, obwohl doch alle schwimmen. Ist es da nicht einfacher, das mal möglich zu machen und diese Schwimmbewegung so zu kanalisieren, dass es Orte gibt, dass man da auch schwimmen kann? Also ein Beispiel, in der Elbe schwimmen die Leute ja auch. Mhm. Also gibt es zum Beispiel diese Eisbademeister, die schwimmen am Wochenende, gibt es die, da gehöre ich auch zu. Da ist aber allerdings auch die DLRG. Ja, ja. Also ich weiß nicht, das überzeugt mich eigentlich nicht, Ihre
Argumente.
Nein,
das ist okay, Frau Dubourg. Ich kann nur die Statistik heranziehen. Also natürlich schwimmen die Menschen irgendwie gerade im Sommer, wenn es warm ist, auch in vielen öffentlichen natürlichen Gewässern. Ich kann Ihnen nur sagen, dass die DLRG jedes Jahr eine Statistik herausgibt über Badeunfälle und entsprechende Todesfälle. Und die überwältigende Mehrheit aller Badeunfälle mit tödlichem Ausgang finden in natürlichen Gewässern statt. Also nicht ganz überraschend. So, in ganz Deutschland, wir haben über 6.500 Bäder, Schwimmbäder in Deutschland, da ist die Anzahl von Badeunfällen mit tödlichem Ausgang verschwindend gering. Aus gutem Grund, weil es dort Sicherheitskonzepte gibt, die greifen. Das ist bei öffentlichen Gewässern nicht der Fall und die Statistik spricht da eine klare Sprache. Deswegen kann man das gerne machen. Das geschieht aber immer alles auf ganz eigene Gefahr. Das muss auch jeder sich klar machen, der dann das macht und da die öffentlichen Gewässer eben nutzt und darf diesen Anspruch dann irgendwie auch nicht geben. Es gibt, glaube ich, immer wieder, und das gibt es ja auch überall in Deutschland, gibt es einfach an Badeseen Möglichkeiten, wo auch zumindest temporär die DLRG so eine Wache darstellt und ein bisschen Badeaufsicht auch macht. Da gibt es ein bisschen Sicherheit, aber wir werden für öffentliche Badegewässer, egal was wir machen, nie ein solches Sicherheitsniveau hinbekommen, wie wir es bei einem Schwimmbad haben, wo wir geschultes Personal haben und so weiter. Das wird nach meiner Überzeugung nach über 25 Jahren dieser Branche auch weiterhin so sein.
Ja, das stimmt. Also das kann ich nachvollziehen, dass Schwimmbäder eine höhere Sicherheit haben als andere offene Gewässer. Vielleicht brauchen wir einfach noch ein paar Jahre oder noch heißere Sommer, wo sie endlich einsehen, dass man auch da Möglichkeiten schaffen muss, dass die Leute dort schwimmen gehen können.
Die Möglichkeiten gibt es, Frau de Boer. Die Möglichkeiten gibt es, aber es ist ein anderer Sicherheitsstandard und das muss jedem klar sein.
Gut, also wir haben jetzt schon ganz viel besprochen über Ihre Firma, über Ihre Themen und kommen jetzt langsam zum Abschluss unseres Gesprächs. Wenn Sie einen Wunsch für Hamburg Schwimmkultur frei hätten, welcher wäre das denn?
Ja, für Hamburg Schwimmkultur würde ich mir wünschen, dass es uns gelingt, wie wir das bisher in der Vergangenheit eigentlich ganz gut hinbekommen haben, dass alle, die zu uns kommen, mit entsprechender Rücksicht und Verantwortung uns besuchen und miteinander umgehen. Ich wünsche mir, dass sich Bäder weiterhin technisch so entwickeln, dass sie auch den Nachhaltigkeitserfordernissen der Zukunft einfach auch gerecht werden, sodass das weiterhin Angebote sein werden, die wir auch in Zeiten gewünschter Klimaneutralität dann in diesen zukünftigen Jahren eben auch anbieten können. Und ich wünsche mir, dass wir immer sehr genau schauen, was wollen wir, wenn wir gerade über neue Projekte sprechen, was wollen wir wirklich? Denn das, was wir dann dort bauen, das steht da erstmal für Dekaden. So, und nicht alles, was irgendwie plötzlich im Trend ist und gehypt wird, ist nachhaltig. Und deswegen wünsche ich mir immer vernünftige, gute, sachliche Diskussionen über das, was wir hier wirklich wollen, was eben auch nachhaltig ist, Bestand hat für die Zukunft und damit den größten Nutzen auch für die Hamburger Stadtbevölkerung auslöst.
Ja, Herr Schumacher, vielen Dank für den spannenden Austausch und Ihnen alles Gute, auch abseits der Hamburger Bäderlandschaft.
Ja, vielen Dank, Frau de Boer.
Ich bedanke mich bei unseren Zuhörenden recht herzlich fürs Einschalten. Unser Podcast Hallo Hamburg Stadt neu bauen erscheint alle 4 Wochen. Wenn Sie sich für die Projekte der IBA Hamburg interessieren, folgen Sie uns einfach auf Social Media oder werfen einen Blick auf unsere Internetseite www.iba-hamburg.de. Mein Name ist Sabine de Boer. Ich sage auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.